Hallo da draußen, ihr hört Funk Up, Thematic, diesmal mit mir, mit dem Erik, mit einer sehr persönlichen Thematic-Ausgabe und dem Titel Perfect Pop. Glitzert, das pulsiert, das vibriert. Time to Pretend von MGMT. Brillant produziert übrigens von Dave Fridman, seines Zeichens Produzent der Flaming Lips, der da ein bisschen Feenstaub über diesen Sound gegossen hat. Und aus diesen und noch ein paar anderen Stücken von MGMT perfekte Popsongs gemacht hat, denn genau darum soll es heute gehen. Generell haben wir immer ein bisschen zu wenig Pop bei Funk Up, auch wenn ich selber natürlich immer versuche, sehr unpoppige Sachen zu spielen. Aber diesmal ist es etwas anderes, diesmal ist es was Persönliches. Und Was das damit auf sich hat, werde ich nachher noch erklären. Jedenfalls werden wir in dieser Sendung ein bisschen versuchen, der Brillanz gewisser Popsongs ein bisschen auf die Spur zu kommen, zu schauen, was macht eigentlich einen perfekten Popsong aus? Warum gibt es davon heute nicht mehr so viele wie früher vielleicht? Und machen wir doch gleich weiter mit Block Party, eine jener vielen britischen Indie-Rock-Bands, die damals im Windschatten von Franz Ferdinand aufgeholt haben. Und zwar mit ihren vermeintlich größten Hits bislang, nämlich Banquet. Party, der totale Mainstream, hier bei Funk Up. Ja, große Verstörung greift um sich, Erik und Mainstream, was soll das? Wer mich kennt, weiß, dass ich ja versuche, das, was normalerweise so Mainstream genannt wird und Pop genannt wird, was sonst so im Radio dudelt, von Funk Up fernzuhalten. Aber ab und zu muss ich auch mal wieder ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Man kann sich ja nicht die ganze Zeit nur in seinen Prog, Art Rock, Underground Keller verkriechen. Auch wenn es da sehr schön warm und kuschelig ist. Und es auch da weiterhin sehr viel schöne Musik gibt, die leider nicht im Radio gespielt wird. Naja, was heißt hier leider? Vielleicht ist es auch ganz gut so. Denn was mich immer von Mainstream, Radio, Pop und so weiter abgeschreckt hat, ist eben gerade, dass er so oft im Radio läuft. Und wenn man das überall dauernd an jeder Ecke hört, dann wird einem das Ganze irgendwie zuwider. Müsste man Psychologe untersuchen, welche Implikationen sich dahinter verstecken, warum die Wiederholung in anderen Kontexten einen plötzlich so übersättigt werden lässt von bestimmter Musik. Aber darum soll es jetzt hier nicht gehen. Es geht darum, dass vor kurzem bei mir ein gewisser Wandel eingetreten ist. Ich hatte das schon längere Zeit beobachtet. Es fing schon vor einigen Monaten an, dass ich merkte, dass ich gewisse alte Folkrock-Sachen irgendwie nicht mehr so richtig hören konnte. Ich hatte irgendwie das Gefühl, über dem Sound, den ich eigentlich sehr liebe, klebt irgendwie so eine Patina, so eine, ja, man könnte böse sagen, eine Art Verkrustung. Irgendwie fühlt es sich verstaubt und ja, irgendwie ein bisschen unlebendig an in meinen Ohren plötzlich, was mich ein bisschen erschrocken hat, weil das eigentlich Musik ist, die ich unglaublich liebe. So warmer, akustischer Folkrock aus den 70er oder 60er Jahren. Und jetzt gefällt mir das auf einmal nicht mehr. Das waren erste Zeichen einer gewissen Wandlung. Ich habe irgendwann, es war vor etwa einem Monat, ging es dann etwas stärker los, wo ich zum ersten Mal wirklich das Bedürfnis verspürte, seit vielen Jahren sozusagen, mal aktuelle Musik zu hören. Also nicht, also aktuell in dem Sinne, dass es gerade in den Radios läuft, dass Leute im gleichen Alter drüber reden, das auch hören, auch wenn sie es vielleicht ablehnen oder was weiß ich. Auf jeden Fall Musik der Gegenwart, Pop der Gegenwart. Ich wollte irgendwie mal wieder vorne mit dabei sein, da vorne, wo gerade die neue Musik gemacht und gehört wird, machen ja wahrscheinlich eher weniger. Aber das war mir irgendwie ein großes Bedürfnis und zwar vielleicht weniger wegen der wegen der Musik selber, sondern vielleicht einfach um dazu zu gehören. Einfach der Gegenwart zu schauen, was gibt es da eigentlich Neues, was passiert da gerade. Zu diesem Zwecke habe ich mich erstmal natürlich in meinem Freundeskreis umgehört, um zu hören, was die anderen hören, und bin dort auf einige Stücke gestoßen, die ich dann auch noch gleich spielen werde. Ansonsten sattelte ich aber erstmal um bei meinem Radio-Hörverhalten. Sonst nämlich höre ich hauptsächlich Inforadio oder Laberradio, sage ich mal, Deutschlandfunk und so weiter, weil ich eben gerade keine Musik hören will, weil ich sowieso immer sage, ach, auf den Sendern läuft ohnehin nur Schrott. Und das Einzige, wo ich allerdings auch schon seit längerer Zeit gesagt habe, naja, der Sender ist natürlich okay, ist Radio 1. Und den hatte ich bis dato nie wirklich aktiv gehört, nur ab und zu mal so nebenbei, wenn wirklich nirgendwo was anderes Spannendes lief oder Fußballübertragung oder Inforadio. Das ist wirklich so ziemlich das Langweiligste, was man sich vorstellen kann. Schaltete ich ab sofort Radio 1 ein, in Hoffnung, dort mitgenommen zu werden, Neues zu entdecken und den aktuellen Popdiskurs so ein bisschen mitzuverfolgen. Ja, und das hat sich nun mittlerweile auch schon tatsächlich gelohnt. Mehrere Sachen habe ich entdeckt, die ich dann eben auch jetzt gleich spielen werde. Ein Song, den habe ich gerade gestern erst gehört. Also ich habe ihn natürlich vorher schon mal irgendwo gehört, aber gestern ist er mir jetzt zum ersten Mal richtig aufgefallen. Er heißt Eyes von den Cabedies oder Cabedies oder wie auch immer sie sich schreiben. Mal wieder so eine englische, britische Indie-Pop-Band, wie es sie eigentlich zu viele gibt. Aber die hier ist eine etwas unbekanntere. Ich habe mal im Internet mal geguckt. Ich hatte nämlich ein bisschen Schwierigkeiten, den Song überhaupt erstmal zu finden. Der Moderator sagte halt am Anfang nur irgendwie, das ist von den Dies. Und der Song heißt Eyes. Und das ist ja immer furchtbar, wenn man dann versucht, diesen Song wiederzufinden. Man versucht dann irgendwie krampfhaft, sich irgendwelche Textzeilen zu merken. In diesem Fall habe ich das auch getan. Im Refrain kommt dann irgendwie It's a long, long way to drive. Und dann habe ich irgendwie erstmal versucht, mit diesen drei Informationen, ich hatte einen Bandnamen, der irgendwie auf Wackadies irgendwie so endete. Der Song hieß Eyes und es war diese eine Textzeile. Und mit diesen drei Informationen habe ich dann versucht, das Ding zu googeln. War gar nicht so einfach. Weil ich auch erstmal irgendwie dachte, Maccabees oder sowas. Aber Cabedies oder Cabedies sind ja nur ziemlich unbekannt. Naja, ich habe es jedenfalls geschafft. Hab mir das Ding auch sofort besorgt. Und tja, jetzt hört ihr eben. Ich erwähnte es gerade eben schon, Blockparty im Windschatten von Franz Ferdinand meinte ich da gerade, aber Franz Ferdinand selber sind ja auch im Windschatten einer ganz anderen, noch viel, viel größeren, viel, viel wichtigeren Band groß geworden, nämlich den Strokes, die damals Anfang der Nullerjahre, wir erinnern uns alle, für einen neuen Indie-Rock-Boom gesorgt haben. Auf einmal waren an allen Ecken und Enden diese Staccato-Gitarren zu hören und es wurde stilistisch zurückgegriffen auf die 60er und vor allem auf die 80er Jahre. Und ein Name fällt da immer wieder, wenn diese Bands von ihren Einflüssen reden. Und das müssen sie einem natürlich gar nicht erzählen, weil man hört diese Einflüsse ja ziemlich deutlich. Diese Band, die da immer wieder genannt wird, ist Joy Division. Anfang, ja nicht mal Anfang der 80er, eigentlich schon Ende der 70er. Haben sie sehr, sehr deutliche Duftmarken im Postpunk hinterlassen. Und ja, dass das mal so durchschlägt, bis heute hätte man sich nicht träumen lassen. Jedenfalls eine Band aus England, woher auch sonst, hat sich Joy Division ganz überdeutlich zum Vorbild gemacht. Das liegt natürlich auch an dem grandiosen Sänger, nämlich die Editors. Und ja, gut nachzuhören auf ihrem Debütalbum von 2005, The Backroom und Bullets. If something has to change, then it always does. If something has to change,
than it always does. You don't need this disease, not right now. No, you don't need this disease, not right now.
This disease, du brauchst diese Krankheit nicht, wenn ich da richtig verstanden habe. Ich habe gerade zum ersten Mal so richtig hingehört, was er da eigentlich singt. Ja, gut. Naja, gut, wir hören bei Pop schon auf die Texte, ist ja auch meistens nicht so wichtig. Kommen wir nur zu einer anderen Band. Eine Band, dessen Debütalbum aus dem Jahr 2004 gleich gezündet hatte wie eine Bombe, nämlich Funeral von Arcade Fire. Und auch ich in meiner Enklave Anfang der Nullerjahre fing ich ja an, mich total erst einmal mit den 70er Jahren zu beschäftigen, mit Progressive Rock, mit Art Rock. Da gab es so viel zu entdecken, es war auch viel, viel spannender als alles, was gerade aktuell lief. Deshalb war mir das auch herzlich egal. Dennoch bekam ich natürlich erst ab 2004 mit, dass irgendwie über diese Band ganz schön viel geredet wurde. Und es hört auch gar nicht auf. Und ich erkannte so von dem abgelegenen Platz, wo ich da musiktechnisch so saß, dass da doch irgendwas an Arcade Fire ist. Hab mich auch dann mit ihnen beschäftigt, aber hab, glaube ich, erst vor kurzem wirklich begriffen, was an ihnen so besonders ist. Es ist so ähnlich wie bei MGMT. Es ist irgendwie genau so, wie, also so sollte Pop im 21. Jahrhundert klingen. Ja, sie bilden. Ich frage mich ja immer wieder, was eigentlich, wenn die kommenden Generationen mal auf unsere Nullerjahre zurückblicken werden. Wir alle wissen, wir wissen nur in etwa, was in den 60er Jahren los war, in den 70er, 80er, 90er Jahren. Da gab es einen gewissen Sound, es gab so gewisse Genres, die da so stilprägend waren. Was zum Geier war eigentlich in den Nullerjahren los? Das ist ein bisschen fragmentarisch, ein bisschen postmoderner, das Ganze. Ja, und Arcade Fire sind vielleicht so eine Band, die die Nuller perfekt abbilden. Sie sind eben so postmodern, sie sind eklektizistisch, sie lassen sich irgendwie nicht so richtig zuordnen, machen, sag ich mal, Art-Pop. Auch sie haben Rückgriffe auf die 80er, also sind retro. Dennoch klingen sie irgendwie erstaunlich frisch und ideenreich und ja, sie klingen nach Gegenwart. Retro, sag ich mal, ist ja mittlerweile auch so ein bisschen zum Dauerzustand geworden. Da gab es übrigens eine interessante These in einem Buch, was ich gerade gelesen habe, nämlich Nerd Attack von Christian Stöcker. Es geht eigentlich um Computer, aber auch so ein bisschen um Gesellschaft, Kultur, bla bla bla. Und er meinte so, ja, jetzt kommt irgendwie das ganze 80er-Revival und ich garantiere euch, jetzt demnächst kommt bald das Grunge-Revival. Und ja, wo ich dann dachte, okay, wenn wir jetzt alles so revivalen nach Grunge, was kam da noch? Ich weiß es gar nicht mehr jetzt so genau, vielleicht kommt dann irgendwie nochmal das Techno-Revival oder haben wir das nicht schon sogar? Aber die Frage ist doch, was kommt dann eigentlich danach? Was sollen wir denn da noch revivalen? Das wird ja langsam ganz schön schwierig, weil dann kommen wir eben gerade zum Anfang der Nullerjahre, dann kommt ja eben Retro. Und wie sollen wir das denn revivalen? Wird schwierig. Vielleicht auch, ist ja vielleicht ein Versuch wert. Vielleicht ist es ja ganz interessant, Retro zu revivalen. Meine Frage ist halt immer wieder, kommt da überhaupt noch was? Denn ich beobachte ja nur auch schon seit einigen Jahren, dass es irgendwie in den Nullerjahren überhaupt keine neuen Genres gab. Ja, wir wissen alle irgendwie, es gab in den 90er Jahren, da gab es dann, wie schon gesagt, Grunge und, na gut, Techno gab es schon seit den 80ern. Aber es gab eben noch viele andere Sachen, die neu entstanden sind. In jedem Jahrzehnt gab es irgendwas, was neu entstanden ist. Hip-Hop und Heavy Metal in den 80ern, Hard Rock, Progressive Rock, Glamrock, Disco und so weiter in den 70ern, in den 60ern, da brauche ich gar nicht anfangen. Jedenfalls, was ist eigentlich, was haben die Nullerjahre hier zu bieten? Eigentlich nur Retro? Und sonst? Ja, Glitch vielleicht noch. Das ist so das Einzige, was mir ansonsten noch einfällt. Und, weiß ich nicht, Dubstep, gab es das vielleicht schon in den Nullerjahren oder ist das erst seit kurzem? Aber so richtig, ja, so richtig interessant ist das eigentlich auch nicht, so ein richtiges Genre, ich weiß nicht. Naja, jedenfalls, vielleicht bescheren uns ja Arcade Fire demnächst, zeigen die Richtung an, bescheren uns neue Pop-Perlen. Und das hier ist auf jeden Fall eine, eben aus diesem Album Funeral, wo ich so richtig aufgewacht bin und so richtig das Gefühl hatte, Arcade Fire mal so richtig zu begreifen, nämlich mit Neighborhood Number 2, Laika.
Great adventure. He tore him a dent out of his picture. He's got
großartig, dieser leicht hysterische Gesang die ganze Zeit von Win Butler, den ich ja einmal sogar fast mit Bruce Springsteen verwechselt hätte, also auf einem anderen Album, ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, ich glaube auf Neon Bible, da waren so ein, zwei Songs, wo ich dachte, Win Butler klingt so ein bisschen wie der junge Bruce Springsteen. Das fand ich doch sehr interessant. Auch hier sozusagen schon wieder so ein kleiner Retro-Verweis. Vielleicht hat er ja absichtlich versucht, so zu klingen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich übrigens auch durch Radio 1... Oh nee, das war sogar Inforadio. Na sowas. Ich glaube, das war Inforadio irgendwie so ein CD-Tipp. Das machen die auch ab und zu mal. Haben da doch tatsächlich das neue Album von Bruce Springsteen, Wrecking Ball, besprochen. Das erst vor kurzem rausgekommen ist. Und da war ich erstmal total baff. Also... Ich bin jetzt nicht der große Springsteen-Fan, aber ich muss schon sagen, er ist, ich kann verstehen, warum er so groß ist, warum er der Boss ist, warum insbesondere in Amerika natürlich er absolut ein absoluter Gott ist. Ich kann es nur nicht so richtig erklären. Es liegt auf jeden Fall an seiner Stimme und an seiner Fähigkeit, ja, gewisse Melodien zu erfinden, einen unglaublich amerikanischen, im besten Sinne amerikanischen Sound zu kultivieren. Und das hat er besonders geschafft natürlich in seinen 70er-Jahre Arbeiten, unerreicht natürlich auf Born to Run von 1975. Und als ich dieses neue Album gehört habe, Wrecking Ball, insbesondere zwei Songs daraus, war ich absolut baff, wie gesagt, weil das war... Ich hätte nicht gedacht, dass er das nochmal schafft, wirklich tatsächlich eben genau solche Songs wie 1975 sowas ins Mikro zu drücken. Also Wahnsinn. Und We Take Care of Our Own ist eben genau so ein Song, der dieses wunderbare Lebensgefühl, diese Euphorie, diesen Aufbruch, diese, ja, ich weiß nicht, und dabei trotzdem diese so eine Erdigkeit verbreitet, dass es einfach nur eine Freude ist. We Take Care of Home von Bruce Springsteen.
To the Superdome.
Der Boss mit We Take Care of Own. Und der Titel sagte schon, wir kümmern uns um uns selbst. Das ist ein eindeutiger Seitenhieb natürlich auf die Tea Party Bewegung in den USA. Springsteen. Ja, Springsteen hier als egoistisch und selbstsüchtig sozusagen brandmarkt. Das ganze Album, unter anderem dieser Song, aber auch der Rest des Albums, ist ja ein großer, im Prinzip eine große Solidarisierung mit der Occupy-Bewegung und kann gewissermaßen so als Soundtrack des Ganzen fungieren. Auf jeden Fall meldet sich Springsteen wirklich mal wieder sehr, sehr deutlich zu aktuellen Geschehnissen zu Wort. Und ich denke mal, wer das aber gerade gehört hat, dem wird das erstmal relativ egal sein, denn wie ich schon sagte, bei Pop hört man ja nicht auf den Text. Das macht Pop ja auch irgendwo aus. Da tanzt man manchmal zu Sachen, wenn man sich das dann mal, wenn man sich da mal die Lyrics durchliest, wundert man sich, da wurde ja gerade irgendein Massaker angeklagt oder was weiß ich, irgendwelche philosophischen oder historischen Zusammenhänge wurden da konstruiert und das ist ja huiuiui. Manchmal ist es aber auch völliger Schwachsinn, deshalb braucht man ja meistens auch nicht hinhören. Aber das ist ja eben nicht so schlimm. Pop ist eben für den Moment gedacht, nicht zum Nachdenken, man soll sich einfach mittragen lassen von der Musik. Insofern bringt das die großartige Textzeile von MGMT, die wir ja vorhin gerade gehört haben, in Time to Pretend, absolut auf den Punkt. This is our decision to live fast and die young. We have a vision, now let's have some fun. Ist natürlich eher ironisch gemeint bei MGMT, die sich da eben gerade über diese Pop-Attitüde lustig machen. Ja, aber genau so ist es eben. Es ist bunt, glitzernd, schillernd und dann ist es auch schon wieder vorbei. Ja, was macht denn nun eigentlich einen guten oder perfekten Popsong aus? Wir haben nur schon einige gehört, sag ich mal. Ich mache da übrigens keine so starke Unterscheidung zwischen Rock und Pop. Es ist einfach das, was gerade im Radio läuft, was einen Pop-Appeal hat. Es muss, das kann auch Metal sein. Metal kann auch Pop-Appeal haben. Oder eben Folk. Ja, das ist auch ein ganz anderes Genre, es ist trotzdem Pop. Es ist alles immer noch dieselbe Familie. Und vielleicht war meine Ankündigung vorhin etwas vollmundig, überlegen, was jetzt perfekter Pop eigentlich ist, wie setzt er sich zusammen? Tja, wenn ich das wüsste, dann würde ich wahrscheinlich nicht mehr hier sitzen, hätte ich wahrscheinlich mein eigenes Radio, weil ich längst Millionen gemacht hätte mit hunderten grandios produzierter Songs. Naja, dennoch, wir können ja mal ein bisschen versuchen, das Ganze auseinander zu fieseln. Natürlich ist eine Sache ganz, ganz wichtig, nämlich Songwriting. Und die Großmeister in Sachen Songwriting, also brillantes Intro, geiler Refrain, tolle Strophen, toller Text, tolle catchy Melodien, nur Hooks, wohin man sieht, sind natürlich die Beatles. Da kann man sich wirklich beliebig irgendwas rausgreifen. Das sind Musterbeispiele für geniales Songwriting. Auch zeitloses Songwriting. Ich habe ja manchmal das Gefühl, bei Songs, die man heute so im Radio hört, auch wenn sie Hits sind, aber ja, ich weiß nicht, ob das in 10, 20 Jahren noch jemand so hören wird, bin ich mir immer nicht so sicher. So Songs, wo dann wirklich diese Teile eben so genial ineinander greifen und die einfach kleine Meisterwerke bilden, wo sich die einzelnen Sachen eben Refrain, Strophe, Bridge und so weiter toll miteinander befruchten und dann etwas Größeres, Ganzes bilden. Nach solchen Songs suche ich heutzutage irgendwie. Ich finde sie aber einfach nicht, ja. Wo sind die Songwriter? Wo sind die Leute, die wirklich, die das drauf haben? Und ich sagte schon Refrain, man sollte natürlich, ich denke, das ist definitiv ein Kriterium für einen guten, perfekten Popsong. Man sollte irgendwie mitsingen können. Ja, und wenn es bloß, es kann ja auch ein Instrumental sein, aber dann muss es wenigstens eine Melodie sein, die man mit Pfeifen oder mit Klopfen oder was weiß ich nicht soll. Das kommt nicht, da kommt man nicht drum rum. Beatles hatte ich gerade genannt, vielleicht als anderes Beispiel noch der viel, viel gescholtene Softrock der 70er Jahre hat ja ebenfalls sehr, sehr viele geniale Popsongs hervorgebracht. Ja, das läuft natürlich nur auch im Radio hoch und runter, man kann es schon gar nicht mehr hören. Aber wenn man sich dem Ganzen mal etwas unvoreingenommen nähert und so Sachen von, ich weiß nicht, Steely Dan oder Tom Petty oder eben Fleetwood Mac, den 70er Jahren Fleetwood Mac, sich anhört, da muss man einfach sich eingestehen, das sind genial geschriebene Songs. Ja, da können sich manche von heute mal eine Scheibe von abschneiden. Noch einmal auf Retro zurückgreifen müssen wir jetzt, denn ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ich schon wieder mal wieder die Drums spiele. Aber das ist eben auch so eine Band, mit der vor kurzem diese merkwürdige Pop-Vorliebe, die bei mir so erwacht ist, die wirklich auch in dieser Form noch nie so richtig da war, also in der sich das so manifestiert, in dieser Form war das einfach noch nie da, weil ich sonst absolut den aktuellen Diskurs an mir vorbei habe rauschen lassen. Natürlich habe ich ab und zu auch mal aktuelle Bands gehört, aber dann eher so auf Umwegen, weil ich irgendwo in meinem Prog-Magazin oder so vielleicht mal davon gelesen habe oder es wurde irgendwo kurz erwähnt oder ich bin durch Zufall irgendwie draufgekommen. Aber dass ich das so selber für mich entdeckt habe, so durch die üblichen Kanäle, die man da sonst so hat, nämlich Freunde, Radio und so weiter, oder das aktuelle Szene-Magazin. Naja, gut, das lese ich jetzt nicht wirklich, aber Radio, denke ich mal, ist da eine wichtige Quelle gewesen. Ja, und dass ich da auf einmal so dran klebe, ich wundere mich selber immer noch so ein bisschen und frage mich, ob das vielleicht nicht bald wieder aufhört. Aber noch ist es nicht so weit und die Drums, hoffe ich, werden uns noch weiter viele, viele schöne Songs bescheren. Auch sie natürlich unwahrscheinlich retro, da kann man auch Joy Division auch immer wieder an allen Ecken und Enden raushören. Aber absolut grandios, aber auch hier wieder absoluter Mitsingfaktor. Insofern bestens qualifiziert für diese Sendung Ein Jeder Dakta.
You're a sipping on my toast.
So, jetzt aber wieder mal ein bisschen Musik ohne Staccato-Riffs. Das hat sich ja nur wirklich total durchgezogen hier. Ist ja kein Wunder, es waren alles Songs aus den Nullerjahren, die wir hier gehört haben. Ich habe wirklich mich beherrscht und keinerlei perfekten Popsong, obwohl man das natürlich noch viel, viel einfacher hätte machen können, aus den 60er oder 70er Jahren gespielt. Nein, wir sind in der Gegenwart angekommen und ein Künstler, mit dem meine Popliebe, sag ich mal, vor einiger Zeit, also meine Liebe zu Gegenwartspop, nenne ich jetzt mal so, vor einiger Zeit losgegangen ist, ist der großartige Peter Licht. Und ich habe ihn letztens tatsächlich sogar mal live gesehen. Er war ja hier im Lindenpark in Potsdam. Und das war ein merkwürdiges Konzert, muss ich sagen. Erstmal, die Sache ist ja, Peter Licht bricht eine der wichtigsten Regeln des Popstartums, auch sicherlich ganz bewusst. Er lässt sich nämlich nirgends fotografieren, es gibt wenig oder keinerlei wirkliche Fotos von ihm im Internet und so weiter. Er lässt sich nicht filmen, man darf nicht filmen, da sollen wohl schon Leute rausgenommen worden sein aus den Konzerten, weil sie das getan haben. Denn er tritt natürlich jetzt nicht mit einer Maske auf wie Sido oder irgendwie so, sondern er tritt als er selbst auf. Und das war schon ein bisschen merkwürdig, weil man sich einerseits gefragt hat, wie sieht er denn nur aus? Und andererseits war man dann gar nicht überrascht, weil man ja gar nicht wusste, wie er aussieht. Und ihr kennt das, wenn man Leute oft und viel im Fernsehen, auf Fotos, in Magazinen sieht und man ihnen dann plötzlich live auf der Bühne gegenübersteht, also nicht auf der Bühne, also auf der Bühne stehen sie dann und man steht dann selber natürlich etwas weiter unten. Aber wenn man sie dann sieht, dann kann man es für einen Moment gar nicht fassen, dass diese Person wirklich real ist. Und dann begreift man irgendwie, dass es tatsächlich dieser Typ ist und Wahnsinn. Und es ist im Prinzip keine fiktive Figur, und dessen Musik man da gehört hat und über die da dauernd geredet wird. Und hier wieder war dieser Effekt halt nicht, es war unspektakulär. Also ich kann da mal beschreiben, wie Peter Licht aussieht. Es ist ein eher kleinerer, untersetzter Typ, sieht aus wie so ein Germanistikstudent im Prinzip. Hat auch so eine Brille, Bart, so etwas rötlich-blonde Haare, glaube ich. Und sieht so ein bisschen, also was mir sofort aufgefallen ist, der Mann fühlt sich eigentlich, also ob er sich jetzt unwohl auf der Bühne fühlt, weiß ich nicht, aber irgendwie hat er den Eindruck vermittelt, dass er nicht wirklich auf die Bühne passt. Also er hat sich nicht benommen wie ein Popstar, obwohl er durchaus einer ist, denke ich mal. Und er hat den Popstar gespielt vielleicht. Ab und zu ist er in verschiedene Rollen geschlüpft. Mal war er der melancholische Songwriter, mal war er der Ska-Sänger, der da irgendwie auf der Bühne rumhüpft. Das hatte auch irgendwie was, aber man hat doch gemerkt, das ist eigentlich, irgendwie ist das gespielt. Und irgendwie passt er da gar nicht so richtig hin. Er ist irgendwie kein Bühnenmusiker. Er hat auch seine ganzen Elektropop-Songs, die ich gerade eben so mag, weil sie so schön ins Ohr gehen, irgendwie dann zu melancholischen Akustiknummern umgewandelt, was mir irgendwie nicht so gefiel. Es hatte alles nicht so den Druck wie auf dem Album. Das ist ja normalerweise bei Live-Auftritten ganz umgekehrt. Also normalerweise haben ja Live-Auftritte viel mehr Druck. Aber nein, es war auch keine besondere Lautstärke. Also ja, gab es auch noch so technische Schwierigkeiten. Dann anfangs irgendwie war seine Gitarre nicht eingestöpselt, seine E-Gitarre. Und sich vorstellen zu können, wie laut es war eben nicht laut. Man hat, als er dann die Gitarre gespielt hat, wer mal eine E-Gitarre in der Hand gehalten hat, weiß, das sind halt diese Metallsaiten drauf, und ja, wenn man die anschlägt, dann gibt's halt dieses kleine Metallsirren, bring, bring, ja, und diese Geräusche hat man tatsächlich noch gehört, obwohl der Rest der Band schon gespielt hat. Also kein sehr lautes Konzert. Ja, und wie gesagt, ein etwas merkwürdiges Konzert. Angefangen hat es übrigens gar nicht mal mit einem Song, sondern er hat einen Text vorgelesen, einen Monolog, wo man sich erstmal fragte, wer ist das? Ne, man wusste ja gar nicht, wie er aussieht. Dachte, ist er das jetzt schon oder ist das ein Roadie oder naja. Ein Text über Zahnpastatuben. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ging es halt darum, ob jetzt die Tube halb voll oder halb leer ist. Ist auch wieder egal. Jedenfalls hat er daraus ein existenzielles Problem irgendwie, einen poetischen Text irgendwie versucht. Das machen wir eigentlich auch ganz lustig. Aber irgendwie doch nicht so richtig das, was man erwartet hatte. Aber das war wahrscheinlich auch irgendwo seine Intention. Gut, so viel zu diesem Live-Auftritt. Der wurde dann nach und nach auch immer besser, kann ich verraten. Auch poppiger und druckvoller durchaus. Am Ende war er dann wirklich ganz großartig. Aber jetzt hören wir ihn nicht live, sondern natürlich außer Konserve. Von dem Album, das mich damals auch, mit dem ich damals Peter Licht total für mich entdeckt und lieben gelernt habe, nämlich Stratosphärenlieder. Ein Album, von wann ist es denn? Na, 2003. Gehört habe ich es natürlich erst sehr viel später, 2009 oder so. Oder 2010, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Jedenfalls, ich habe das gehört, während ich Tomb Raider 2 gespielt habe. Und ich habe es in der Game-Musik-Sendung ja schon mal angemerkt. Wenn man sich Songs anhört, die teilweise auch gar nicht dazu passen und nebenbei, stumm natürlich, irgendwelche Computerspiele spielt, dann entstehen dadurch ganz merkwürdige Stimmungen. Das muss psychologisch wirklich mal untersucht werden. Das finde ich hochinteressant. Kann man als Experiment einfach mal machen, bei irgendwelchen Spielen, wo man den Sound, einfach mal den Sound ausdrehen und dann irgendetwas, was total konträr dazu ist, dazu reinhauen und dann nur noch hören. Es entstehen wirklich großartige Dinge dabei. Und in diesem Fall war es auch irgendwie ganz, ganz irre, weil ich habe ein Level gespielt, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie er heißt. Tomb Raider-Fans werden sich natürlich auf jeden Fall noch erinnern, denn das war ja, Tomb Raider 2 ist ja so ziemlich der beste Teil der Serie. Und es war dieser irre Riesenlevel mit dem untergegangenen Schiff. Und ich bin einfach die ganze Zeit nur durch diese Metallgänge gelaufen, von einem Raum in den nächsten. Und überall war dieses, und alles war so türkis und Rostfarben und irgendwie die Stimmung dazu mit diesen Songs, das war irgendwie total irre. Mit Worten kann man das sowieso nicht beschreiben. Deshalb halte ich jetzt auch die Klappe und spiele auch gleich den Titelsong Stratosphärenlieder.
Flugzeuge, Menschen, Stratosphärenlieder, fliegende Bauten, Bodenbaum, erdenfern. Flugzeuge, Menschen, Stratosphärenlieder, fliegende Bauten, Bodenbaum, erdenfern. Fliehkräfte seht ihr in der Ferne, von hier oben, wo der Tag länger ist als dort unten, wo die Insekten sind. Es entladen sich Kräfte und das ist das Ende einer Geschichte. Es entladen sich Kräfte und das ist das Ende einer Geschichte. Die Entladung erfolgt in die Stille. Wir betrachten sie schutzlos und das ist das Ende einer Geschichte. Wir bleiben zurück in unseren Sitzen sitzend. Wir bleiben zurück in unseren Sitzen sitzend. Und wir bleiben zurück in unseren Sitzen sitzen als Verstummte. Sing, sing, sing.
Und wir singen Stratosphären.
Sing, sing, sing.
Sing, sing, sing.
Sing, sing, sing.
Sing Stratosphären.
Sing, sing, sing.
Sing, sing, sing.
Sing, sing, sing.
Sing Stratosphären.
Sing, sing, sing.
Sing, sing, sing.
Die Entladung erfolgt in die Stille. Wir betrachten sie schutzlos und das ist das Ende einer Geschichte. Wir bleiben zurück und das ist das Ende einer Geschichte. bleiben zurück und das ist das Ende einer Geschichte. Wir bleiben zurück und das ist das Ende einer Geschichte. Sing, sing, sing.
Und wir singen Stratosphärenlieder.
Sing, sing, sing.
Sing, sing, sing.
Sing, sing, sing.
Und wir singen Stratosphärenlieder.
Sing, sing, sing.
Sing, sing, sing.
Sing, sing, sing.
Stratosphärenlieder.
Sing, sing, sing. Sing, sing, sing.
Und wir singen Stratosphärenlieder.
Sing, sing, sing.
Und wir singen Stratosphärenlieder.
Sing, sing, sing.
Auch wir nähern uns nun dem Ende einer Geschichte, nämlich dem Ende dieser Sendung, genau gesagt. Und was ich zuerst überlegt hatte, in dieser Sendung auch zu spielen, war der Herr Gautier mit seinem Song Somebody That I Used To Know. Ich habe es dann aber doch gelassen, weil mir viele schon gesagt haben, ach, sie können das gar nicht mehr hören. Und ich habe mittlerweile auch gemerkt, oho, an so manchen Ecken und Enden, da hört man den ja doch dauernd tatsächlich. Vielleicht auch erst, seitdem ich meine Ohren dafür ein bisschen mehr aufgesperrt habe. Ja, es ist auch ein perfekter Popsong. Der ist auch wirklich gut gemacht, hat Niveau. Ich denke mal, das hatten alle Songs, die ich hier hatte. Das sollte man vielleicht noch dazu sagen. Pop, der Pop, nach dem ich hier gesucht habe, ist eben nicht der, der irgendwie ins Ohr bratzt und grätscht mit penetranten Nervrefrängen und so weiter. Ich weiß nicht, sowas wie Britney Spears oder Lady Gaga oder bla bla bla. Dieser ganze Mist. Das ist mir relativ, das ist nicht der Sound, nach dem ich suche. Ich habe so ein bisschen nach einer Ebene davor gesucht, wo eben wirklich noch ein anderer Anspruch irgendwie an die Musik ist. Ich weiß auch nicht genau, wie ich diesen Anspruch formulieren soll, aber ich denke mal, man hat ihn doch hier irgendwo rausgehört. Auch Gautier, dieser Song von Gautier hat diesen Anspruch definitiv, wie gesagt. Und ich fand etwas lustig, dass die Leute immer sagten, ja, das ist der totale Ohrwurm, das geht ja mir gar nicht mehr aus dem Kopf. Ich hatte mir das Album gekauft, ohne diesen Song zu kennen übrigens, Somebody That I Used To Know, einfach weil ich eine Rezension gehört hatte, die mir gefiel. Und ich dachte, okay, das höre ich mal an, weil nach perfekten Popsongs suche ich ja gerade. Genau das wurde dann nämlich gesagt, dass das ein perfekter Popsong sei. Und habe mir dieses Album Making Mirrors von 2011 gekauft, habe es dann dreimal gehört und dachte so, ja, wo ist denn jetzt dieser Song hier, wo alle sagen, das ist doch hier der große Ohrwurm. Ich habe jetzt nicht auf die Trackliste geguckt, kannte den Titel eigentlich auch nicht und habe mich dann gefragt und ja, hä, wieso, ich höre das gar nicht raus. Ich bin ja auch so ein bisschen ohrwurmresistent, also das ist irgendwie merkwürdig. Ich höre oft Sachen, wo ich dann erst im Nachhinein merke, oh, das ist ja der totale Hit hier, das ist ja total geil, verdammt nochmal, wieso habe ich denn das nicht gleich gehört? Ganz, ganz stark hatte ich das jetzt nicht in Verbindung mit einem Ohrwurm, mal ganz stark hatte ich das mal mit Nick Drake, als ich Nick Drake so zum ersten Mal gehört habe und wo ich halt dachte, ja, keine Ahnung, so netter, ja, ist halt so Akustik-Folk, ist ja ganz schön und gut und ruhig und entspannt und locker, aber jetzt auch nicht so der Brüller, wo ich mich immer noch ohrfeigen könnte, wenn ich so daran denke, weil dann habe ich irgendwann Pink Moon gehört und nochmal gehört und nochmal gehört und nochmal gehört und dann macht es auf einmal Klick und ich dachte, meine Fresse, das ist ja eins der unglaublichsten Sachen, die ich jemals gehört habe und was ich dann im Nachhinein immer gar nicht fassen kann, wie ich das anfangs nicht erkannt habe. Warum habe ich nicht erkannt, wie genial diese Musik ist? Und das macht für mich Musik immer wieder zu einer sehr rätselhaften Sache, weil ich immer wieder denke, okay, ich höre jetzt gerade einen Song, pff, der sagt mir nichts, aber ja, ich könnte ja vielleicht höre ich gerade einen Hit und ich merke es einfach gar nicht. Deshalb muss ich Musik immer und immer und immer wieder hören und mich da einarbeiten. Ja, auch in solche Ohrwürmer, wie eben dieser Song von Gautier. Jetzt habe ich ihn gar nicht gespielt, vielleicht kennt ihr ihn gar nicht und ihr wisst gar nicht, wovon die Rede ist. Ich packe es auf jeden Fall nochmal in die Shownotes, für alle, die es jetzt nochmal doch hören wollen, für alle, die ihn nun nicht mehr hören können, lasse ich den Gautier-Song jetzt raus und spiele dafür etwas ganz, ganz anderes. Nämlich, wie ich schon gerade sagte, über Freunde, die gerade eben auch aktuelle Sachen hören. Und natürlich auch übers Radio, in diesem Fall war es eben tatsächlich beide Sachen. Bin ich auf folgenden Song gestoßen von den Black Keys, die auch momentan so richtig der heiße Scheiß sind. Die ist auch, aber die auch Retro machen, aber die es dann auch irgendwie schaffen, das tatsächlich irgendwie in die Gegenwart zu übersetzen. Also das klingt zwar irgendwie nach altem Scheiß, aber dann doch irgendwie auch wieder nach neuem Scheiß. Es ist natürlich kein Scheiß, es ist geil. Der Reiko hört es rauf und runter und der hat mich eben auch darauf aufmerksam gemacht und da ich da seinem Geschmack doch irgendwie vertraue, habe ich mich einfach mal darauf eingelassen und ein Album von den Black Keys gehört, nämlich das neue, El Camino. Wir haben uns auch schon öfter drüber unterhalten jetzt. Und die Single, die sie darauf rausgebracht hatten, war Lonely Boy. Das ist, glaube ich, auch auf Last.fm, glaube ich, so ihr meistgespielter Song mit irgendwie, ich weiß nicht, 130.000 Klicks oder wie auch immer das da berechnet wird, was mich ein bisschen wundert, weil ich fand eigentlich der Song, der dieses Glühen, dieses Schillern eines Popsongs hat, so wie ich ihn mir momentan im 21. Jahrhundert vorstelle, den hat ein ganz anderer Song diesen Appeal, nämlich Nova Baby. Ja, und genau mit dem entlasse ich euch jetzt. Ich hoffe, das ist Pop, mit dem man was anfangen konnte, den ihr hier gehört habt, den ich euch hier serviert habe. Vielleicht mache ich demnächst ja mal irgendwann nochmal eine Neuauflage dieser Sendung oder dieses Konzepts. Dann vielleicht mit einem anderen Schwerpunkt. Perfekte Popsongs der 70er oder 60er Jahre. Oder vielleicht nur von 1964 oder so. Da gibt es jedenfalls genug für eine Sendung oder für 10 Sendungen. Das war ja das goldene Zeitalter des Pop. Ah, jetzt will ich euch auch gar nicht mehr lange zulabern. Ich verabschiede mich. Ich bin der Erik. Ihr hört Funk Up. Und das sind die Black Keys.
You walk around in other towns. I've seen you out just hanging around. It's what you chose, and I suppose you'll meet me one day. Meet me one day. You throw away every other dream, taking over, baby, to the dollar machine. That party dress is such a mess. You'll meet me one day.